Also die Stadt lebt aus einer gewissen Anarchie heraus. Und insofern ist der Stadt zu wünschen, dass sie jetzt wieder in einen State of Chaos verfällt, der einfach ermöglicht, dass das passiert, wo sie am besten drin ist. Und das ist Improvisation und freies Denken.
Das ist What's Next Berlin. Der Podcast, in dem wir herausfinden wollen, wie sich Berlin in der Zukunft weiterentwickeln wird. Wir laden Denkerinnen und Macherinnen ein, die der Gegenwart immer einen Schritt voraus sind, nie stehen bleiben und heute schon an morgen denken. What's Next Berlin erscheint zum Geburtstag des Sony Center am Potsdamer Platz, das vor 20 Jahren auf einem Areal Berlins entstand, das bis zur Wiedervereinigung Deutschlands noch ein absolutes Brachland war. Das Sony Center hat schon damals mit seiner unverkennbaren Architektur und seinem Nutzungskonzept einen Raum für neue Ideen, neues Arbeiten, Wohnen und Unterhaltung geschaffen. Und auch heute kreiert das Sony Center wichtige Impulse für den Wandel der Stadt. Und dem wollen wir auf den Grund gehen. Ich bin Ansgar Oberholz, der Mitgründer vom Sankt Oberholz in Berlin. Wir betreiben Coworking Spaces und Cafés und beraten Unternehmen. Und ich freue mich sehr, in diesem Podcast mit euch zusammen einen Blick in die Zukunft der Hauptstadt zu wagen und zu erfahren, was denken unsere Gäste, muss in Berlin passieren, damit die Stadt auch in 10 Jahren immer noch genauso innovativ ist wie heute. Los geht's mit What's Next Berlin. Herzlich willkommen, Tim Renner.
Hi.
Wenn du auf einer Party bist in einem Restaurant, gibt es ja immer irgendwann die unausweichliche Frage, was machst du eigentlich so? Was würdest du da antworten?
Das ist immer die Frage, vor der ich Angst habe, weil ich dann nur hoffen kann, dass mein Gegenüber auch genug Zeit mitbringt, genug Geduld mitbringt und das nicht so eine englische How are you Frage ist und an die interessiert es gar nicht. Weil bei mir ist es immer so ein buntes Sammelsurium. Auf der einen Seite habe ich natürlich immer noch meine Anteile an meiner alten Firma Moto Entertainment, die eigentlich im Kern die Aufgabe hat, Künstlern zur Selbstständigkeit zu verhelfen, also in einem digitalen Markt nicht mehr alle ihre Rechte abzugeben. Die führt man eine Frau, aber ich mische natürlich auch noch immer mit als einer der Gesellschafter. Auf der anderen Seite betätige ich mich mit dem Aufbau einer neuen Firma namens Rathaus, die sich die berät, wie der Name schon intendiert, und sich in dem Konfliktfeld zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bewegt. Also genau sagt, wie können wir da zwischen den dreien moderieren und gemeinschaftliche Lösungen finden und auch schon in einigen Fällen tätig war. Und betätige mich dazu auch noch als Musikprofessor, nämlich in Mannheim an der Popakademie. Und ganz nebenbei bin ich natürlich auch noch Politiker. Als solcher redest du nicht gerade nur mit dem Vorstandsmitglied des Kulturforums der Sozialdemokratie Deutschlands, sondern auch dem Chef der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen innerhalb der SPD.
Okay, wow, ich konnte gar nicht, mitschreiben, gar nicht hinterhergekommen. Ja, und vor diesen Rollen und Tätigkeiten, die du geschildert hast, hast du ja auch davor immer einen ganzen Blumenstrauß an Jobs und Unternehmen und Rollen vor dir hergetragen. Gibt es da irgendeinen davon, wo du im Nachhinein sagen würdest, oh Mann, was habe ich da gemacht? Warum habe ich das nur angenommen?
Ganz ehrlich, das wäre, wenn überhaupt, der Universal-Chef. Also ich habe ja mal Universal Deutschland geführt. Und das genau zu einer Zeit, als der Musikmarkt scharf bergab ging. Das war, da wurden wir erst von der CDR, also der Recordable CD, getroffen als Musikmarkt. Mhm. Und dann hatte der Musikmarkt erschreckend lange keine Antwort darauf, auf die Digitalisierung per se. Mhm. Genau in der Zeit war ich da an dem Laden vorne und habe 2 Sachen gemacht, die ich an sich so richtig scheiße fand. Auf der einen Seite ein Abbaumanagement, Also das Ding ist halt immer weiter geschrumpft. Da bin ich nicht gemacht für. Und auf einer anderen Seite bin ich auch nicht gemacht als Konzernchef. Also das ist mir zu weit weg. Ich bin in die Musikindustrie gegangen, weil mir Musik enorm viel Spaß macht, weil ich gerne mit Musikern zusammenarbeite, weil ich mich gerne mit kreativen Leuten unterhalte und Ideen mitentwickle. Und all das tust du nicht als Konzernchef. Also dafür hast du ja deine Labelchefs, und die machen das und die fühlen sich auch total auf den Fuß getreten, wenn du plötzlich sagst, ey, das macht doch Spaß, ich mache hier mit. Sagen so, nee, geh mal und unterhalte dich mit dem Headquarter und dem Chief Financial Officer und und das ist genau der, mein Non-Fun-Part. Also wenn ich was streichen würde als Experience in meinem Leben, dann vielleicht das. Wobei eben halt so einen Umzug mal zu machen, also einen ganzen Konzern von Hamburg nach Berlin zu verlagern mit allem, was dazugehörte, das haben wir gemacht mit Universal. Das war im Jahr 2002. Das ist auch eine Geschichte, die möchte ich mal erlebt haben. Das war schon super, super spannend, das zu tun.
Da seid ihr auch ein tolles Gebäude da an die Spree gezogen.
Ja, da war damals vor allen Dingen nichts. Ja, ne? Also wir reden hier eben halt genau hier auch ein bisschen über Stadtentwicklung. Mhm. What's next? Was kommt? Und ich glaube, Sachen kommen dadurch, dass man sie macht und glaubt. Ja. Bei Universal war es genau der Punkt, der Umzug nach Berlin war schon nicht ganz unumstritten innerhalb des Hauses, aber da hatte ich noch viele Verbündete auch im eigenen Management. Mhm. Und für den Mikrostandort Warschauer Straße oder eben halt Stralauer Allee hatte ich so ziemlich keinen. Das war so ein ziemlicher Alleingangsritt. Bloß meine Linie damals war die zu sagen, Kinders, ich will, dass Universal, gerade so ein Konzern, nicht irgendwo hinkommt und jemanden verdrängt. Und damals hätten wir einen Standort haben können, zum Beispiel in Berlin-Mitte, das alte Postfuhramt. Mhm. Da hätten wir zig Leute verdrängt, ne? Und wir wären echt die Arschlöcher gewesen, die Gentrifizierung vorantreiben. Und da war einfach neben uns ein Schrotthandel und hinter uns eine Brache, wo du sagst, da setzen wir uns irgendwo hin, wo wir eine Region im positiven Sinne prägen können. Und das wird sich hier um uns schon entwickeln. Wenn wir da sind, dann ist es völlig logisch, dass sich vermehrt Studios entstehen werden. Es ist völlig logisch, dass eben halt dementsprechend hier auch eine Infrastruktur entsteht. Und heute ist sie da und das finde ich cool.
Ja, ich erinnere mich noch gut, aus Berliner Sicht wurde das sehr positiv aufgenommen. Ich habe zu der damaligen Zeit eine Agentur auf der Köpenicker Straße gehabt, also auf der anderen Seite quasi. Und das war offensichtlich damals ja schon auch von deiner Haltung zur Stadtentwicklung geprägt und wurde entsprechend auch aufgenommen. Und ja, Universal von Hamburg nach Berlin, aber du bist ja mal in Berlin geboren und dann von Berlin nach Hamburg gezogen. Magst du uns nochmal einmal mit zurücknehmen, wo bist du in Berlin geboren und du bist in den 60er Jahren aufgewachsen in Berlin. Das würde mich sehr interessieren, wie du damals die Stadt als Kind erlebt hast.
Also ich bin ja schon alt, aber ihn noch älter zu machen, als ich bin. Also ich bin in den 60er Jahren geboren und dann in den 70er Jahren sind meine Eltern, als ich 6 war, umgezogen von Berlin nach Hamburg. Und das war dann quasi mit der Universal mein Retourfoul, das dann nochmal genau in die andere Richtung zu machen. Weil mein Vater hat damals sein Unternehmen, der war Bibelverleger, verlagert aus der unchristlichen und gefährlichen Stadt Berlin nach Hamburg. Und Berlin habe ich damals erlebt als ganz klar West-Berlin. Ich bin in der Wismarstraße im Grunewald geboren. Also Grunewald ist auch gleichzeitig recht behütet. Und die Mauer war für mich Gott gegeben. Also ich fand es ja eher merkwürdig, dann in Städte zu kommen, die wo man sich so verlaufen konnte, dass da nicht so eine Begrenzung war, ne, die einen schützte. Ne? Also das war so ähnlich wie, glaube ich, wie du, wenn du einen Inselbewohner irgendwo von der Insel runternimmst, der sich wundert, dass diese Insel nie aufhört. Dachte ich auch so in Hamburg, so wann kommt man die Mauer? Ne? Da hatte man, glaube ich, ein ganz anderes Selbstverständnis. Gleichzeitig gehöre ich aber schon noch zu denjenigen, die erlebt haben, wie weit West-Berlin, also ich war und bin auch noch schon ein paar Mal vor dem Abschluss der KSZE-Verträge, die dann Reisen aus West-Berlin erheblich erleichtert haben, von West-Berlin nach Westdeutschland gefahren, die Bundesrepublik. Das war damals echt ein Akt. Ne? Mhm. Also da bist du auch mal locker 4 Stunden an jeder Grenze gestanden. Und insofern hast du immer schon so eine Nettofahrzeit wahrscheinlich gehabt von 12 Stunden dort und dort. Ne? Und das war die Hölle.
Ja. Ne? Du hast schon gesagt, also du hast die Mauer als Gott gegeben wahrgenommen und wie war so dein warst du noch in der Grundschule in Berlin oder?
Gerade mal ein Jahr gestreift und bin ich rüber.
Okay, aber das heißt, deine Berliner Kindheit ist Grunewald.
Meine Kindheit ist behütetes Grunewald, auch Grunewald Grundschule, ne? Also vom Feinsten. Also wahrscheinlich hätte ich mich ganz anders entwickelt, wenn ich hier geblieben wäre. Da wäre ich wahrscheinlich wie Popper geworden und würde über was anderes stehen.
Big Eden. Genau. Ja, und vor 20 Jahren wurde das Sony Center eröffnet und es gab eine relativ große Party. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, ich war nicht auf der Party. Warst du zufällig auf der Party?
Nee, eigentlich Frechheit. Mich haben die damals auch nicht eingeladen.
Ja, was war da los? Aber nun ist es seit 20 Jahren da und wir haben das 20-jährige Jubiläum. Was hast du für ein Verhältnis zum Sony Center? Wie siehst du das? Was assoziierst du damit?
Das Sony Center war damals natürlich ein dickes Ding, weil da war eine Brache, da war ein großes Loch und da haben Leute dann irgendwie, da gab es ja auch so eine Schaustelle, also man sich irgendwie eine Baustelle, wo man extra gucken konnte, wie das aussieht. Dass der Berliner zum Glück neugierig ist, hat er davon auch irgendwie leidlich Gebrauch gemacht und dann hat das schon Sony Center natürlich eine ganz wichtige Funktion gehabt, das nicht nur eine Brache zu befüllen, sondern nach der Wiedervereinigung ein gegebenes Loch zwischen Ost und West dicht machen und somit auch eine Brücke sein. Insofern war es eine wichtige Entwicklung.
Ja. Ja, Helmut Jahn, der Architekt vom Sony Center, hat gesagt, wir haben vorher mit ihm gesprochen, wir haben ihn gefragt, wie würde er denn seinen Entwurf des Sony Centers verändern mit dem Wissen von heute? Ja, und er hat gesagt, dass er das heute mehr als urbanen Ort gestalten würde und mehr als integrativen Teil von Berlin und versuchen würde, das mehr zu vernetzen. zu den anderen Arealen des Potsdamer Platzes und des Kulturforums.
Da hat er einen Punkt.
Was denkst du denn, wie man das heute quasi noch herstellen könnte, das, was er da als Transformation angibt?
Nur durch mutige Maßnahmen. Also im Endeffekt treffen sich da zwei Orte, die nicht ganz leicht zu bespielen sind. Ne? Also auch das Kulturforum, wenn du jetzt anguckst, was eigentlich für ein spezieller und geil gelegener Ort. Hm. Und wie wenig findet da statt? Ne? Also immer besonders die Rampe, die eigentlich nur gut nutzbar ist für Skater und für den Rest nicht ganz so optimal ist. Und dementsprechend sind eigentlich auch viel zu wenig Menschen da. Jetzt haben wir irgendwie wenigstens eine Parkmaßnahme bekommen vor der Philharmonie. Wir haben dahinter das Museum der Moderne, was entsteht. Aber eben halt streng genommen sollte man wirklich überlegen, also welche Maßnahmen kann ich machen, die Menschen dann auch da reinführen. Denn das ist streng genommen unternutzt. Ne? Das ist eigentlich kein Ort, der sehr viel Aufenthalt hat, ne? Mhm. Der untouristisch ist. Klar, Touristen hängen da ab und ab.
Ja, das heißt aber akute Maßnahmen, also außer jetzt natürlich immobilienseitig einzugreifen, was denkst du, was könnte man quasi programmatisch oder
programmatisch müsste man eigentlich, wenn man den Mut hat, beim Sony Center sagen, was sind die Values von Berlin? Die Values von Berlin sind ja von der Nutzung, nicht das, was ich dort finde. Ich finde bislang beim Sony Center in erster Linie internationale Systemgastronomie und ich finde einige Konzerne, eben wichtigste Sanofi, die dort das Headquarter haben und eben halt eine internationale Spielzeugkette, die dort ein Angebot hat, was, wenn man Vater von Kleinkindern ist, man sehr schnell als überteuert erleben darf. So, aber was ich gar nicht finde, sind Sachen, die jetzt wirklich Berlin wären. Ich finde gar nichts, was wirklich jenseits irgendwelcher wirtschaftlichen Nutzung einfach mal irgendwas machen, Attitüde zu tun hat. Ich finde nichts, was Untergrund Kultur dort ist. Der Nachbar, die furchtbare Mall of Berlin, hat zum Beispiel den Tresor verdrängt. Also wieso nicht wirklich mal für künstlerische Nutzung herzugeben und sei es nur Ateliers und ähnliche und Proberäume. Klar, wenn es ist ein teurer Standort, ich kann da nicht endlos Fläche abgeben, aber wenn ich nur 5% der Fläche am Sony Center sagen würde, das ist für mich echt eine kreative, Berlin-originäre Nutzung, die ich günstig abgebe, so dass auch ein Ansgar Oberholz sagen würde, na gut, dann mache ich da auch nochmal einen kleinen Space, ne? Dann ist das viel mehr Berlin, als es jetzt Berlin ist.
Das heißt also, du empfiehlst einen Teil der Flächen quasi subventioniert, kuratiert zu bespielen und dann zu schauen, dass die Berliner den Ort nochmal anders wahrnehmen und anders beleben.
Richtig, ja. Du musst eigentlich Berlin damit hinlenken und dann, glaube ich, tust du lustigerweise auch was wieder für den Tourismus, weil der Tourist will ja nicht da, also das kennst du von dir selbst. Also wenn wir irgendwo sind, wollen wir ja genau da nicht sein, wo die Touristen sind, sondern wir wollen da sein, wo der Milanese, der Lissabonner oder sonst was, ne, abhängt. Ja. Uns sind total genervt, wenn wir uns dann beide treffen und denken, oh scheiße, treffe ich doch wieder die ganzen Berliner hier. Wir suchen wir ja auch verzweifelt nach diesen Orten als Touristen. Ja. Und ich glaube, du tust sogar im touristischen Sinne was dafür, wenn du diesen Ort wieder sehr viel mehr den Berlinern zurückgeben würdest. Mhm. Und das würdest du natürlich am allerbesten hinkriegen, wenn du dich wirklich zusammensetzt mit den Nachbarn vom Kulturforum. Also eigentlich müsste da die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ihren Hintern hochkriegen und eben halt einfach mal mitspielen. Mhm. Ne? Weil ich meine, es gibt doch solche Lösungen. Also guck dir an sowas wie das MQ in Wien, das Museumsquartier, wo einfach alles Mögliche zusammenkommt. Von kommerzieller Nutzung über musealer Nutzung. Und nebenan hast du auch noch ein sehr traditionelles Theater und das mischt sich dann abends also auf dem Platz. Also es sind nicht Monokulturen, ne? Sondern eben halt das ist wild durcheinander. Ja. Ne? Das ist da natürlich sehr klar museal geprägt, aber das ist eben halt nebenan genau der Nachbar vom Kulturforum. Mhm. Und wie kriegt man da eine Verbindung hin, ne? Dass die auch wirklich da noch hingehen? Oder dass im Idealfall auch Clubber, die sich plötzlich im Sony Raver, alt gewordene Raver wie ich, die sich plötzlich im Sony Center wiederfinden, dann noch rübergehen und noch abhängen auf dem Kulturforum und sich dort verschränken mit Menschen, die gerade aus der Philharmonie kommen. Mhm. Aber genau das ist doch Berlin.
Ja. Was du umschreibst, klingt schon nach einer großen Aufgabe, aber nach einer machbaren Aufgabe.
Es ist machbar.
Du musst die Leute an einen Tisch kriegen.
Richtig, du musst an den Tisch kriegen und die Leute müssen den Mut haben. Also ich glaube immer, du kannst gerade in so einer Stadt wie Berlin, die immer wieder sich transformieren musste und auch transformiert hat, kannst du sowas hinkriegen. Das wäre jetzt in Hamburg wo ich noch lange gelebt habe, viel, viel schwieriger. Mhm. Ne? Weil da sagt man irgendwie, ach nö, das läuft doch und ist doch gut so und hier mal nicht so hier überhetzen und so. Ne? Und in Berlin immer so, ey, ja klar. Also irgendwie, wir können alles verändern.
Denkst du, dass man eben die Bürger und die Stadt selber sozusagen, wie kann man die gut in Projekte, in große Bauvorhaben mit einbinden und beteiligen und mit in Entscheidungsprozesse nehmen? Das ist ja fast schon ein bisschen ausgeufert, ne? Also was ja bis hin zu Stillstand auch führt in manchen Projekten. Wir selber betreiben ja das Bipart am Gleisdreieck. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da ist ja die Berlo-Brauerei ist die erste Pioniernutzung der urbanen Mitte, also eine große Entwicklung, die da stattfinden wird. Und das Bipart ist das zweite. Und das Bipart selber ist zum Beispiel ein Ort, wo Bürger, Startups, Politik und Konzerne gemeinsam in einem Coworking-Space, das ist auch Gastronomie und Event und so weiter und Sport, also im Kleinen schon mal das testen und überlegen dürfen zusammen, was im Großen später passieren könnte. Was kennst du für Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung? Welche hältst du für wirklich funktional und welche sind eben oft nur Sackgassen? Und ich war auch auf 2, 3 dieser Bürgerbeteiligungsabende. Das war jetzt nicht besonders konstruktiv, was da abgelaufen ist. Ne? Das war eher destruktiv. Was ist deine Antwort darauf?
Also ich bin kein Freund der Partizipation, wie sie in Berlin gemacht wird. Weil Partizipation erlebe ich in Berlin entweder als Showveranstaltung. Wir haben doch zusammen gesprochen vorher, ne? Und es geht gar nicht rein. Oder als eben halt das, was ich als Schlimmstes erlebt habe in der Musikindustrie, nämlich den Bandwettbewerb oder das Voting, weil es gewinnt immer das Mittelmaß. Mhm. Ja, also ist doch völlig logisch, wenn wir uns beide Bands angucken und uns einigen müssen, dann ist es der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Also weiß Gott nicht, der spannendste Musiker. Noch deutlicher zu erleben, bei jedem, der sich schon mal Voting-Shows im Fernsehen angeguckt hat, es gewinnt immer Scheiße, es gewinnt immer das Mittelmaß. Das ist logisch, dass das so ist. Mhm. Dasselbe passiert auch bei echten, ernst gemeinten Partizipationsveranstaltungen. Also irgendwann kommen so ganz rumme Kompromisse raus und es wird total langweilig und doof. Das kann man verhindern, indem man nicht Leute Sachen spielen lässt, die sie nicht sind. Ich finde diese Veranstaltungen kontraproduktiv, wo Menschen, die keine Städteplaner sind, Baukörper hin und her schieben und entscheiden sollen, wo das Hochhaus steht. Why so? Die sind dafür nicht ausgebildet. Aber ich finde Veranstaltungen wichtig, die eigentlich erstmal die Anwohner einbinden und versuchen rauszufinden, welche Wünsche haben die, welche Ängste haben die, ne? Bevor überhaupt irgendwas entwickelt wird. Und eigentlich erstmal ein Leitbild zu entwickeln, so, was wollen wir da? Wir wissen irgendwie, die Anwohner haben Angst davor, wünschen sich la 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 la. Und jetzt, lieber Stadtentwickler, komm mal mit Entwürfen, die genau das berücksichtigen. Und da kannst du auch gerne die Anwohner, die du vorher befragt hast, nochmal ranholen und sagen, sag mal, was findet ihr von denen jetzt hier am coolsten? Ne? Mhm. Und ihr Feedback einziehen. Aber ich würde selbst da die noch immer nicht im Zweifel entscheiden lassen, weil ich glaube, da braucht es eine... Bei unserem Fall ist es eine Frau, die Stadtentwicklungschefin Frau Lüscher, die dann eigentlich eine finale Entscheidung machen müsste, so wie sie es auch in Zürich teilweise erfolgreich gemacht hat, oder eben halt der zuständige Mensch im Bezirk.
Das heißt, du denkst, Bürgerbeteiligung sollte eher in Form eines Briefings und einer Bedarfsanalyse stattfinden und auch nochmal in einer Feedbackschleife, aber auf keinen Fall Entscheidungsgewalt haben.
Ich finde es falsch, wenn sie Entscheidungsgewalt hat, weil ich bin auch kein Fachmann für viele Sachen. Also ich bin irgendwie frag mich jetzt nicht irgendwie wie eine Auto, ich bin nicht mal Autofahrer, wie eine Autostraße verlaufen soll, weil ich habe keine Ahnung. Ne? Ich kann dir sagen, was ich mir für Fahrradwege wünsche. Ne? Aber ich bin auch kein Architekt und kenne nicht die Widrigkeiten oder die Folgekosten, die das und das macht. Ne? Ja. Ich kann dir gegenüber artikulieren, was ich geil finde, aber ich kann nicht dafür verantwortlich sein, ob es umsetzbar ist.
Ja, und du hast natürlich recht. Wir haben ja in manchen Stellen in Berlin so eine Art Konsensarchitektur, die dann einfach, die mag vielleicht noch, wenn sie errichtet wird, okay sein, aber meistens nach ein paar Jahren halt irgendwie wehtut. Das stimmt, was du sagst. Also wenn man einen mutigen Plan braucht, ne, das ist ja in allen Prozessen so, in fast jedem kreativen Prozess, dann brauchst du ja fast schon eine Art diktatorische Entscheidung am Ende, weil der mutigste Plan wird meistens nicht von der Mehrheit getragen. Und das ist das, was du sagst.
Genau, ja. Ne? Also ohne einen Menschen, der immer gesagt hat, das ist es,
ja,
gäbe es keine Beatles. Ne? Und ich meine, das funktioniert so. Also es ist einfach jemand, der dann einfach wirklich sagt, so. Und
ja,
der muss sich, der aber sollte schon belegt haben, dass er vorher sich mit ein paar Sachen beschäftigt hat. Und vor allen Dingen natürlich mit den Menschen, die dort wohnen.
Mhm.
Weil das sind die, und auch teilweise die dort arbeiten, weil das sind diejenigen, die du natürlich schon irgendwie abholen musst. Weil das ist ja die nächste Sache, wenn ich der geilste Stadtentwickler der Welt bin und sage, boah, das ist aber eine super Idee für die urbane Mitte da im Gleisdreieck.
Ja.
Und die ganzen Menschen, die da schon sind, finden das totale Kacke.
Mhm.
Und ich habe kein Gefühl für die entwickelt, dann werden die es auch nie akzeptieren. Und dann ist das Ding schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es gibt manche Momente, wo man sich dazu verleiten lässt, wenn man die Position hat, dann einfach sagen, irgendwie, fuck it, das ist mir jetzt zu anstrengend, ich entscheide einfach. Habe ich auch einmal spektakulär gemacht, die Entscheidung hieß Chris Dörken. Und dann weißt du schlicht und einfach, das wird dann im System nicht akzeptiert.
Mhm.
Und das ist in dem Moment schon zum Scheitern verurteilt.
Mhm.
Da habe ich selbst einen Fehler gemacht. Und dass solche Sachen passieren. Ne?
Das heißt aber, vielleicht können wir kurz drüber sprechen, Chris Dörken als Intendant der Volksbühne, vielleicht erzählst du es am besten selber, was hast du denn da entschieden eigentlich? Ja, das kannst du mir nicht besser erzählen. Und warum, das interessiert mich natürlich sehr, warum ist das dann so gescheitert und hast du es geahnt?
Also ich meine, ich glaube, die Entscheidung erstmal war die richtige, daran zu gehen, wo sich irgendwie ewig keiner getraut hat, zu sagen, deutsche Stadttheater lebt eigentlich daraus, dass du auch wechselnde Intendanz hast. Und wir hatten irgendwie einen Intendanten, den Herr Peimann, der war schon fast ein halbes Jahrhundert im Job, und einem, der war noch ja auch faktisch ein halbes Jahrhundert im Job, der Herr Kastorf, beides Intendanten mit gigantischen Verdiensten, keine Frage. Also aber eben halt bleibt natürlich ein Haus künstlerisch mehr oder weniger stehen, wenn es dann irgendwann immer nur von einem gemacht wird. Nun ist die muss man bei der Volksbühne dazu nehmen, anders als beim Berliner Ensemble, das ist natürlich in sich Mikrokosmos. Ne? Und es wurde sehr schnell klar, dass du jetzt irgendwie, wenn du dich beginnst mit den, was ich vorhin gesagt habe, als wie ein Stadtentwickler mit den Anrainern zu beschäftigen, wirst du von denen irgendwie keine Zustimmung bekommen zu irgendeiner Form der Innovation. Ne?
Angst vor Veränderung.
Genau, es wird sich nichts verändern, sondern es gibt jetzt Mini-Kastorf. Ne?
Mhm.
Dann habe ich einfach die Entscheidung zusammen mit meinem Team, zusammen mit dem Bürgermeister, der zuständige Kultursenator war, getroffen zu sagen, da müssen wir das Ding größer denken. Und haben eigentlich gesagt, wie kann man so einen Erneuerungsraum in Berlin schaffen, zu dem wir auch Tempelhof mit reinnehmen, und auch, um auch Tempelhof für die Kultur zu nehmen, ne? Indem wir auch Teile des Babylon-Kinos mit reinnehmen. Ne? Wie können wir jetzt eigentlich anfangen, das Ding Kultur hier größer und neuer zu denken und dafür eine Signalfigur zu nehmen? Und da haben wir dann Chris Dörken genommen. Von da an wurde es irre schwierig. Und das hätte man sich denken können. Jetzt haben wir eine unglaubliche Energie entfacht, das was schon wieder gut war. Ich fand die Volksbühne noch nie so gut, wie als sie eben halt jetzt gegen Dörken kämpfen musste. Also man hat sie gemerkt, irgendwie das Haus hat Kraft. Und das Problem war aber natürlich, wenn du jemanden da reinbringst und nie vorher überlegt hast, wenn ich das gegen den Willen von denen mache, wie mache ich das denen schmackhaft? Wie baue ich einen Pfad, dass die sich annähern? Das war unser großer Fehler und auch mein, also ich muss es verantworten, mein Fehler. Dann weißt du, das Ding läuft gegen die Wand. Ne? Und allerspätestens natürlich in dem Moment, wo du dann einen Zuständigkeitswechsel bekommst, also eben halt einen anderen Kultursenator hat, der mit allem Recht der Welt sagt, so, ich muss nicht jeden Scheiß mit vertreten, den mein Vorgänger gemacht hat. Ne? Und sich nicht mehr schützen vor den Stellen, sodass der eben halt auch gar keinen Moderator mehr für den Prozess hat.
Ja.
Da hat der Mann schon verloren.
Das heißt, ein gutes Beispiel für eine mutige Entscheidung, die aber dann natürlich sozusagen von dem System oder von der Organisation oder von der Community, wenn sie natürlich komplett abgestoßen wird, dann wird es schwierig oder wird nicht genutzt. Ne? Also wenn man jetzt an Gebäude denken würde, dann wird es halt nicht benutzt, ja, und steht da wie ein Fremdkörper. Und das ist natürlich ein schönes Bild. Ja, aber zurück zur Stadtentwicklung. Was mich persönlich und auch bei dem, was wir treiben, ja, also wir bespielen ja auch in Berlin immer wieder Orte. Wir versuchen Orte auch wieder zu öffnen. Ne? Also fast jedes Haus, was wir bisher übernommen haben, haben wir auch eigentlich wieder geöffnet oder weiter offen gehalten und versuchen mit einer großen Offenheit das auch zugänglich zu machen. Und trotzdem wird uns auch manchmal Gentrifizierung und Kapitalismus und so weiter vorgeworfen. Und wir haben jetzt jüngst in der Glogauer Straße 2, das ist da direkt, da war der KitKat Club lange drin. Mhm. Der ist aber schon lange raus. Und da haben wir jetzt auch einen Coworking Space aufgemacht. Und ich habe das gepostet online und dann gab es gleich so, aha, ja, hier Coworking verdrängt Clubkultur. Auch noch hier Lutz von der Club Commission. Ja. Und dann haben wir auch diskutiert.
Der KitKat ist schon
gefühlten 15 Jahren im Sage. Der KitKat war, ist schon, also wir haben ihn nicht verdrängt, ja. Mhm. Aber klar, also dass wir da jetzt Coworking machen können, ist natürlich ein Faktor, dass da jetzt kein KitKat Club mehr in diesem Gebäude ist. Und ich selber, also mich selber, ja, ich versuche das immer
wieder. Warst du ein KitKat-Gänger? Oder
weil du ich war da früher drin, ja.
Okay. Haben wir das auch klargestellt. Ja.
Aber das Interessante ist ja, wo liegt da dieser Sweet Spot, ne, zwischen einer gesunden Veränderung oder Entwicklung? Oder ich sage immer gerne, sobald sich was verändert, schreien alle Gentrifizierung. Ja? Aber ich finde, zwischen Stillstand und Gentrifizierung, dazwischen liegt ja das, was man eigentlich Stadtentwicklung nennt. Ne? Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres und gäbe auch für Berlin nichts Schlimmeres. Ich bin hier schon seit Anfang der 90er. Natürlich sehnt man sich zurück, aber die Vorstellung, dass das immer noch alles so wäre wie Anfang der 90er, wäre, ist auch ganz schön gruselig. Ja? Und natürlich sieht man einige Entwicklungen, wo man denkt, musste das sein? Ja? Oder hätte man das nicht bewahren oder behüten können? Aber ich glaube, das ist ja so eine der Kernfragen der Stadtentwicklung, gerade für Berlin. Ne? Wie hält man das authentisch? Wo ist da der Sweet Spot für Entwicklung? Was ist schon Ausverkauf? Was ist da deine Antwort drauf? Also was denkst du? Was ist da die Lösung?
Ich glaube eben halt, die Antwort liegt wirklich genau in der Mitte. Also das Schlimmste, was wir tun können, und das sehe ich aber leider auch Tendenzen für, dass in der Tat ganz viele Menschen das wollen, ist einfach eine Käseglocke drüber zu stülpen. Wer eine Käseglocke über Sachen stülpen will, hat von Kultur keine Ahnung. Weil eben halt die Kultur erstickt dann. Sie kann sich nicht weiterentwickeln und Stillstand ist für sie genauso schlimm wie auf einer anderen Seite, das wäre das andere Extrem, eben halt Turbokapitalismus mit total neoliberaler Stadtpolitik. Mhm. Ne? Das wäre das andere furchtbare Extrem. Klar, da kann keine gute Kultur entstehen, wenn sie nur an Geld und nur an Wachstum gemessen wird. Tod gehört zum Leben. Also eben halt, es wird natürlich auch immer wieder Clubs geben, die sich einfach nicht halten. Und das ist genau, übrigens gerade kann ich das als Hamburger mit Berliner Migrationshintergrund sehr gut erkennen. Ne? Wenn ich nach Hamburg zurückkomme, jetzt irgendwie nach ja auch schon über fast 20 Jahren in Berlin, es gibt hier immer noch den goldenen Pudel und alles mögliche. Also die Clubs sind sowas von stabil, aber deshalb auch sowas von langweilig, weil alles so solide gebaut ist. Der Hamburger Kaufmann, der plant halt ordentlich. Und selbst Roger Schamoni und George Cameron planen dann einfach so ordentlich, dass das Ding hält. Und das ist in Berlin notorisch anders. Und das ist aber eine Qualität dieser Stadt. Also die Stadt lebt ja gerade aus der Improvisation, aus Sachen, wenn es gibt Versuchsfelder und die brechen dann wieder zusammen, wenn die Sachen nicht klappen. Und natürlich klappen, das kennt man auch, wenn ich früher Künstler unter Vertrag genommen habe. Ein erfolgreicher A&R-Manager, also Künstler-Scout, hat einen Treffer von 10 Signings. Ne? Mhm. Nicht mehr.
Ja.
Das ist genauso bei jedem, der irgendeinen Club, einen Café, eine neue Idee aufmacht, da geht ganz viel auch wieder Kupais da. Also das gehört dazu, dass Sachen verschwinden. Aber wichtig ist, dass ich eben halt immer Freiräume erhalte. Und eben halt Freiräume vernichte ich auch mit einer Politik, die gnadenlose Bestandsgarantien gibt. Wenn dann immer nur das eine und das andere da sein darf, dann ist eben halt auch kein Freiraum mehr da für neue Ideen. Ich glaube, eine gute Stadtpolitik ist eine, die dahin führt, dass ich wirklich eben halt Quoten habe für Räume, die entstehen müssen, die entwickelt werden müssen von Menschen, die investieren. Dafür, dass ich neue Kultur entwickeln kann, dass ich einfach günstig Räume anbiete. Wir haben einen Workshop gemacht, meine Firma Rathaus, für die Creative Spree. Das heißt, wir haben herausgefunden, dass entlang einer Fläche zwischen der Alten Münze und der Rummelsburger Bucht entlang der Spree, wenn du dann 750 Meter oben unten reingehst, ne, ist das 3% der Stadtfläche und da ballen sich fast über ein Drittel aller kontemporären Kulturexpositionen und Produktionen Berlins.
Ach ja.
In einem unglaublichen, ist da zusammengefercht. Ne?
Ja.
So, hat keiner auf dem Schirm und eben halt, einer hat es dann irgendwie auf dem Schirm, nämlich jemand, der Teil des RAW-Geländes erworben hatte, ein Familienunternehmen aus Göttingen. Mhm. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir mit denen noch vielleicht einfach einen Workshop. Wie halten wir denn das?
Ja. Ne? Weil auf dem RAW-Gelände ja auch sehr viel Subkultur ist. Und,
genau.
Ja,
wie kriegst du hin, das zu entwickeln und das andere nicht zu verdrängen?
Ja.
Und das war wirklich insofern ganz spannend, weil da haben wir genau so einen Prozess gestartet. Da haben wir einfach alle Stakeholder genommen. Ne? Also von dem Polizisten, der da Streife läuft und der weiß, was da los ist, bis hin zu Florian Schmidt als denjenigen, der großteils der Fläche verantwortlich ist, weil das meiste davon liegt in Friedrichshain-Kreuzberg. Bis hin zum zu Investoren, wie wir es sehen, bis hin eben halt zu den Künstlerinnen und Künstlern, die da sind oder welchen, die gerne da sein würden. Mhm. Und eben halt natürlich auch Pionieren wie Till Harter und Co., ne, die hier so eine Frühphase was gemacht haben, die goldene 90er. Mhm. Und das war relativ schnell klar, dass eben halt du eigentlich sagen musst, und wir dürfen auf keinen Fall die Entwicklung dort stoppen. Natürlich wird sich dieses Areal, weil es hochattraktiv ist, hey, Wasserlage in der Mitte der Stadt, das wird teurer werden. Da kannst du gar nichts gegen machen. Da hilft dir bei Gewerbeflächen auch kein Mietdeckel. Ne? Aber was du natürlich machen kannst, ist eine Idee, die Florian seitdem massiv immer wieder nutzt, zu sagen, irgendwie, er darf keine Kopplungsgeschäfte machen, aber eben halt deutlich zu machen, dass ich die Bezirk schon wünschen würde, dass du mindestens 10% der Fläche frei hältst und für maximal 5 € weitergibst den Quadratmeter, damit dort eine subkulturelle, eine neuartige Nutzung entsteht.
Mhm.
Erstaunlicherweise haben diese Empfehlung, dass diese mindestens 10% da sein müssen, haben nachher im Workshop-Format selbst die Investoren mitentwickelt, weil sie auch gesagt haben, hey Kinder, das ist ja eigentlich für dich richtig, weil das macht es ja aus. Wir wollen ja gar nicht, dass es weggeht. Ne?
Ja.
Wir müssen nur eben halt sagen, aber wir können das jetzt, wir müssen dann schon den einen oder anderen auch High-Paying-Mieter da oben mit reinnehmen, weil sonst kann ich das für uns nie rechnen. Und du kannst die Leute zusammenbringen, du kannst erklären, dass alle ein gemeinsames Interesse am Ende des Tages haben. Ne?
Du hast ja schon gesagt, es ist okay, dass etwas vergänglich ist und eben nicht auf ewig Bestand hat und dass das eigentlich ja kreative Energie freisetzt. Aber es braucht natürlich neue Freiräume. Jetzt haben wir ja eine ganz besondere Zeitqualität, weil ja zumindest gefühlt, ich glaube, messbar ist es noch nicht, eventuell neue Freiräume entstehen, vermutlich eher aus tragischen Gründen, nämlich dass, also ich glaube, Einzelhandel werden wir eine ziemliche Katastrophe erleben. Wir haben das ja eigentlich schon davor erlebt. In den USA ist das schon längst. Retail Armageddon heißt das da. Da ist das ja ein Flächenbrand mittlerweile und vermutlich erleben wir durch die Turbo-Digitalisierung, die wir jetzt haben, durch das Shopping, vermutlich auch ein Retail-Armageddon in Deutschland und ich glaube auch in Berlin. So tragisch das auch für die Betroffenen ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir mal fiktiv gesehen beste Einzelhandelslagen bekommen in Zukunft in Berlin, ja, wahrscheinlich so ein bisschen wie in den 90ern für einen eher symbolischen Mietpreis. Was würdest du denken, was würde man da am besten für eine Kuration oder für eine Regel sich überlegen, um genau solche Effekte zu erzielen und vielleicht eben Lagen, die bis jetzt eher ein bisschen tot waren oder monokulturell betrieben wurden, wieder zum Leben erwecken würde? Was wäre ein Instrument dafür?
Na, also das erste Instrument ist schon genannt. Also das erste Instrument ist natürlich Preis. Ne?
Mhm.
Das zweite Instrument ist das, was mein Lieblings-Wovereit-Satz ist. Das ist ja nicht Berlin ist arm sexy. Ich finde der Lieblings-Wovereit-Satz bei mir ist etwas komplexer. Der war, wenn wir schon kein Geld haben, müssen wir wegschauen können. Also eben halt wirklich auf Sachen zuzulassen, die es eigentlich so planungsrechtlich und so überhaupt nicht geben dürfte. Und der wusste ganz genau, erinnere dich an die ganzen Clubs, die es ja aus den 90ern auch in die 2000er Jahre, wo er dann zuständig war, geschaffen hatten, wo du sagst irgendwie so, du willst nicht da drin sein, wenn da jemand ein Feuer ausbricht. Das war natürlich gar keine geplante Notausgangssituation. Die totale Überforderung, die Berliner Verwaltung auch gehabt hat in den 90ern und den Nullern, war ja perfekt. Dadurch wurde eben halt vieles möglich. Berlin wurde schlechter dadurch, dass die Verwaltung irgendwann wieder Griff gefangen hatte und anfing zu arbeiten. Also die Stadt lebt aus einer gewissen Anarchie heraus und insofern ist der Stadt zu wünschen, dass sie jetzt wieder in einen State of Chaos verfällt, der einfach ermöglicht, dass das passiert, wo sie am besten drin ist, und das ist Improvisation und freies Denken. Und das sollte auch möglichst in solchen Plätzen passieren. Mhm. Wenn du es nicht hinkriegst, Improvisation und freies Denken durch eine Gesamtsituation zu erzeugen, dann musst du sie ein bisschen künstlich erzeugen. Das kannst du zum Beispiel, indem du mutige Kurationsmodelle machst, ne? Wo du irgendwie sagst, irgendwie so, nimm coole Menschen aus der Stadt, gib ihnen, die auch ein bisschen Erfahrung haben mit Räumen, mit Abläufen, gib ihnen unterschiedliche Ecken und sag irgendwie, okay, da hast du da hinten die Thielharter-Ecke, da hast du da die Hegemann-Ecke, da hast du da die Oberholz-Ecke, ne? Und die haben aber den Aufgabe, ehrenamtlich oder gegen symbolischen Obolus oder gegen selbst einen Ort, den sie dafür mietfrei kriegen, das zu kuratieren. Mhm. Dafür zu sorgen, dass da coole Sachen reinkommen. Mhm. Und das würde ich dann aber wiederum auch alternieren lassen, um dann nicht ein Oberholz oder Harter oder Hegemann-Ghetto entstehen zu lassen. Würde ich sagen so, okay, und jetzt Wechsel nach ein paar Jahren und jetzt überprüft mal irgendwie, wie findet ihr denn das, was der andere da gemacht hat, und re-engineer. Ne?
Ja, klingt super. Also Oberholz-Ghetto, ich wäre dabei. Aber für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass wir tatsächlich nochmal in so einen eher chaotischen Zustand kommen?
Wir haben gute Chancen. Ja. Also wir laufen hier momentan einfach auf eine Sache zu, die sich jetzt kein Wirtschaftsprofessor mehr weiterhelfen kann. Es gibt diverse Modelle dafür, was passiert eigentlich, wenn einzelne Staaten oder Regionen, wie blöd, die Notenpresse anwerfen, um sich aus einer Krise raus zu manövrieren, weil deren Währung steht im Verhältnis zu anderen Währungen. Wenn die ganze Welt das auf einmal macht, das hat es einfach noch nicht gegeben. Mhm. Ne? Kein Mensch weiß wirklich, wo wir da gerade reinsteuern. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite weiß kein Mensch, wie geht's denn mit diesem lustigen Virus weiter. Also das ist momentan, sind wir noch ganz gut im Chaos-Modus. Oder nimm dir nur einfach mal so ein unberechenbaren Menschen wie Trump, ich meine, sowas hatten wir auch noch nicht an der Spitze des mächtigen Landes dieser Welt, der Mann will unbedingt wiedergewählt werden. Jetzt bist du Trump und stellst fest, hoppla, 70% meiner Staatsanleihen sind in chinesischen Händen. Dann liegt nahe, einfach mal einen Währungsschnitt zu machen, sodass die Staatsanleihen nichts wert sind, weil du hast den Hauptfeind, den du aufgebaut hast, aus China gebasht, und du bist der Großteil deiner Schulden los. Was macht die EZB, wenn der Dollar plötzlich einen Währungsschnitt macht? Die macht wahrscheinlich genau dasselbe. Also das könnte dazu sein, dass wir alle nochmal lustig eine Währungsreform erleben.
Ist ja lange nicht passiert.
Lange nicht passiert. Auch die ist aber wiederum Chaos pur. Ja. Also es gibt genug Momente, also die jetzt irgendwie wirklich zu extrem chaotischen Umständen führen können.
Okay, das heißt, du gehst davon aus, dass wir noch nicht die Talsohle an Kontrollverlust und an Unberechenbarkeit erreicht haben und dass da noch einiges kommen kann und dass das aber quasi stadtentwicklungstechnisch das Beste ist, was Berlin passieren kann.
Na, also normalerweise eben halt führen Kriege und Krisen dazu, dass überholte Systeme, Überkommenes verschwinden wird. Mhm. Und das wird, denke ich, immer noch Corona der Fall sein. Also das alles, was nicht in der digitalen Logik sich abbilden wird, das Armageddon des Einzelhandels, ja, das wird eintreten, ganz sicher. Und gleichzeitig eben halt Turbokapitalismus, ich glaube, das ist vorbei danach. Also dieses höher, schneller, weiter für alle, nö. Finde ich das schlimm? Nö. Es kommt was anderes. Wir sind ein Transformationsprozess.
Ja, aber glaubst du nicht, es könnte auch gerade aufgrund des wirtschaftlichen Drucks passieren, dass wir eher wieder in so einen rein profitgetriebene Wirtschaft landen und dass dadurch Nachhaltigkeit noch weiter nach hinten in den Hintergrund rückt? Ich meine, nehmen wir mal die Klimakrise, ist ja plötzlich kein Thema mehr. Glaubst du nicht, dafür gibt es auch eine Chance, dass es leider auch sozusagen in die andere Richtung wegrutscht?
Ich bin ja ein notorischer Optimist, wie du schon gemerkt hast. Ich bin auch da optimistisch, weil ich einfach sagen, irgendwie, du bist Politiker, du willst wiedergewählt werden. Ist es da wirklich so schlau, jetzt das Thema nicht mitzudenken? Und auch, es ist ja extrem an der eigenen Legacy kratzend, wenn ich sage, eben halt, ich achte jetzt nicht darauf, beim Wiederaufbau der Wirtschaft, die Nacht beginnt, gezielt dort reinzugehen, wo ich Nachhaltigkeit vermute. Ne? Mhm. Ich meine, guck mal, ich habe selbst neulich, wie heißt der, Rieberger oder sowas, morgens beim Sport, natürlich nicht im Fitnesscenter, sondern bei mir zu Hause auf der Yogamatte. Und der erzählte im Hintergrund, Wirtschaftssprecher der CDU, dass er auch völlig gegen Subventionen für die Autoindustrie ist, solange es nicht um E-Autos geht. Nicht? Also, also selbst die. Ne? Insofern, nein, ich bin da immer noch optimistisch und ich hoffe, dass wir das einfach als Turnaround-Punkt nehmen. Vielleicht ist der Coronavirus der letzte Wake-up-Call, den wir haben. Ne?
Ja, das wäre wünschenswert. Ne? Mhm. Und ich sehe das genauso wie du. Ich würde mich auch freuen, wenn es genau in diese Richtung wegrutscht. Aber so, wenn man auch so hinguckt, auch was an gesellschaftlichen Spannungen aufkommt und so, also ganz ohne Schmerz wird es wahrscheinlich nicht ablaufen.
Aber jede Transformation ist schmerzhaft. Also auch ein Kind gebären ist schmerzhaft, aber nachher steht was Tolles Neues.
Ja, und wenn der Schmerz nachlässt, ist das Gefühl ja eigentlich ganz schön. Und du hast es eben auch schon gesagt, Digitalisierung. Was denkst du denn oder was siehst du für Chancen? Wir erleben ja jetzt gerade auch, dass Digitalisierung ja wie so ein Turbolader erfährt, ne? Also in Unternehmen, aber auch im Privaten, überall. Siehst du das durchweg als positiv an? Glaubst du, dass durch Digitalisierung auch Stadt eine neue Chance hat? Ob smarte Mobilität, smarte Energieversorgung, smarte Nutzung von Flächen, ne? Also glaubst du, siehst du das eher als Gefahr, ne? Weil eben der Einzelhandel stirbt, oder glaubst, siehst du die Digitalisierung eher als Chance für eine Stadtentwicklung?
Ich sehe keine historische Berechtigung des Einzelhandels. Also eben halt alle Sachen befinden sich in einer Transformation. Es gibt eine historische Berechtigung des Handels, mhm, ne? Und des Austausches von Menschen. Also ich glaube, wir werden weiterhin soziale Flächen brauchen, wir werden weiterhin Austauschflächen brauchen. Aber an denen muss jetzt nicht irgendwie in klassischer Form Einzelhandel stattfinden. Ich sehe Digitalisierung als gigantische Chance. Mhm. Wir müssen bloß eben auch verstehen, dass wir eben halt dort eine Infrastruktur aufbauen, die uns wahnsinnig helfen werden wird, auch die Challenges, die wir haben, eben halt die Klima und Ähnliches entstehen, die auch durch Migration noch weiter entstehen werden, zu meistern. Mhm. Aber wir müssen dann natürlich zusehen, dass wir eben halt auch Infrastrukturen, da bin ich ganz Sozialdemokrat alter Schule, die spielentscheidend sind, auch in staatlicher Hand haben. Also ich wünsche mir sehr wohl sowas wie ein State YouTube. Wieso haben wir es nicht längst? Wir haben irgendwie die ganzen großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender mit einem riesen Content-Archiv. Ne? Wenn die sagen, YouTube, fuck you, das findet jetzt alles bei uns statt und nicht in blöden Mediatheken, und sich da europaweit zusammenschließen, kriegst du einen Media-Kanal hin, und wenn du dann gezielt beginnst, den wirklich zu befeuern und zu bearbeiten und Content versuchst, immer mehr auch von Dritten dort zu binden, weil das ist, gehört zur Grundversorgung. Mhm. Es gehört zur Grundversorgung eigentlich, dass ich den Menschen eine Plattform zum sozialen Austausch gebe, die werbefrei und algorithmusfrei ist, was eben halt so irgendwie die Pushen von Skandalen angeht. Ne? Also macht ein State Facebook. Ne? Also solche Geschichten, wo ich dann sage, der muss jetzt als Staat den Arsch hochkriegen und dich auch vor allen Dingen mit Amerika anlegen, weil die werden es nicht lustig finden. Es sind lauter amerikanische Infrastrukturen, mal von einigen wenigen chinesischen Ausnahmen abgesehen, die betroffen wären von einer solchen Maßnahme. Mhm. Aber wenn du das sichergestellt hast, kannst du auch vieles, was sonst berechtigte Fragen sind in Sachen Datenschutz, viel, viel entspannter sehen, weil, hey, der Staat hat eh deine Daten. Ne? Mhm.
Finde ich eine gute Idee, aber traust du denn einem State Facebook oder einer State Netflix sozusagen, traust du denn sozusagen der Struktur zu, auch ein, weil das funktioniert nur, wenn das Produkt auch gut und cool ist, das zu erschaffen? Oder würdest du nicht, würde man nicht auch eher sagen, wir brauchen da einfach einen smarten Turnaround und smarte Verstrickung zwischen dem Staat und der Wirtschaft?
Na klar, also du musst all sowas bitte nicht entwickeln lassen von den sehr geschätzten, aber teilverbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Anstalten, um Gottes Willen, sondern eben halt, du musst endlich gerade, musst eben halt solche Sachen anfangen zu pitchen unter coolen Unternehmen, ja, ne, die es machen. Ja. Und darfst du ja nicht den beliebten Fehler machen, den unsere Bundesregierung immer sehr gerne macht, wenn sie jetzt sowas zu vergeben hat. Also nimm das berühmte, die berühmte Corona-App. Mhm. Die machen Telekom und SAP. Ja, irgendwie Telekom und SAP. Also wo du sagst, sag mal, sorry, Kinder, wir haben hier in Deutschland, vor allen Dingen Berlin, einige der geilsten Startups. Wieso nicht die? Wieso diese beiden Giganten, die du eh noch größer machst, als sie eh schon sind, davon hast du nichts. Ne? Mhm. Du hast eben halt jetzt nicht irgendwie hier zwei coole Startups größer gemacht, und wir werden die 10-mal schneller, 10-mal unkomplexer, ne? Weil eben halt alleine, wer mal mit SAP gearbeitet hat, weiß, was für komplexe Lösungen da kommen, und wer mit Telekom gearbeitet hat, weiß auch, wie unsexy das Interface aussehen wird.
Ja, ja, das ist, ja, das ist, da ist, glaube ich, es ist ja fast auch eine schöne Analogie zur Stadtentwicklung. Ne? Also wie viel Staat, wie viel freie Wirtschaft ist da nötig, um gute und faire Lösungen zu erschaffen. Ne? Und sind dir denn aktuell, gibt es ein oder zwei Stadtentwicklungsprojekte, wo du sagst, da läuft es wahrscheinlich noch nicht perfekt, aber da läuft es endlich mal gut oder besser, oder läuft es in die richtige Richtung hier in Berlin?
Na, ich finde solche Geschichten eben halt, wie sich da getan haben, der schon Bereich erwähnten Creative Spree, weil du das Gefühl hast, da gibt es so ein Common Understanding, das geht eben halt bis rein in die Wirtschaftsverwaltung und die Kulturverwaltung, alle spielen irgendwie mit. Ne? Da gibt es so einen unausgesprochenen Deal, das finde ich, da läuft es richtig gut. Ne? Ich fand am Anfang, wie wir auch den Prozess, wie wir angefangen haben, über Tempelhof zu reden und zu dealen, gut, es glitscht jetzt weg. Ne?
Wo stehen wir da gerade eigentlich?
Da stehen wir jetzt gerade im Punkt, irgendwie scheiße, es kostet 3 Milliarden, das ganze Ding zu...
Surprise.
Das war eine Feinde nach Corona, das war's. Mhm. Was wiederum ganz gut ist, weil ich glaube, sonst fürchte ich, wäre da jetzt nachher Verwaltung reingekommen. Ne? Mhm. Das wurde übrig, dann als Verwaltungsstandort zu machen. Mein Traum ist immer noch, dass, kennst du die Spinnerei in Leipzig?
Ja, kenne ich. Mhm.
An sich ist das Gelände schreit danach, das machen wir aber mal in Groß-Leipzig. Ne? Das machen wir jetzt mal so auf Berlin-Style so in 100-fach.
Ja.
Ne? Und das könnte sehr lustig werden. Ne? Das könnte ein sehr lustiger Standort werden. Und dafür ist natürlich auch wieder, auch das hier wieder ist eine Chance, dass das Ding eigentlich so marode ist, dass du da eine, keine wirkliche kommerzielle oder staatlich sinnvolle Nutzung machen kannst.
Das heißt, Tempelhof würdest du als Positivbeispiel sehen, weil durch die Krise quasi vermutlich wieder nur zwischengenutzt oder improvisiert werden kann.
Ja.
Das ist ein sehr schönes Bild. Und damit würde ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage kommen, Tim. Nämlich in 10 Jahren, du und Berlin, ihr habt ja definitiv eine besondere Verbindung miteinander. Ich weiß nicht, vielleicht schuldet die Stadt dir was oder du der Stadt, ich weiß es nicht. Aber in 10 Jahren, was denkst du, wie ist dann deine Verbindung zu Berlin? Bist du dann noch hier? Wenn ja, was ist deine Funktion oder wo schlägt dein Herz für diese Stadt?
Also ich werde auf jeden Fall in 10 Jahren noch hier sein. Ich werde auf jeden Fall mich in 10 Jahren noch einmischen und wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre ich der offizielle Mediator der Stadt Berlin, der ihr hilft, einfach Visionen, die sie in der Kette entwickelt, an die Menschen weiter zu verkaufen und mit weiter zu vermitteln. Ne?
Die Stelle müssten wir noch schaffen, ne?
Die gibt's noch nicht.
Ja, ne? Das kriegen wir aber hin bis in zehn Jahren.
Das wäre besser, das wäre, was eben halt nicht passieren darf, ist eben halt wie Hamburg, wo Barbara Kissler damals mich mal gefragt hat, ob ich nicht Verwilderungsbeauftragter werden will.
Ne? Was wäre das gewesen?
Das wäre einfach so, wie mache ich die Stadt Hamburg, die so clean und so, wo alles funktioniert und eben halt selbst die Schanze eigentlich mittlerweile geleckt ist, wie mache ich die wieder ein bisschen kaputt? Ne? Und das ist, ich hoffe, so weit kommt es nie in Berlin.
Freund von mir hat mal verwohner.de gemacht. Da konnte man Wohnungen, die zu neu sind, von ihm mal eine Woche einwohnen lassen.
Ja. Auch eine gute Idee.
Ja. Also verwilderer.de und die Rolle für die Stadtentwicklung haben jetzt alle gehört. Vielen Dank, Tim, für das tolle
Danke
Interview.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Danke für dieses inspirierende Gespräch und den Einblick in die Zukunft unserer Stadt. Das war What's Next Berlin, ein Podcast vom Berliner Sony Center, produziert von Mit Vergnügen. Abonniert den Podcast überall, wo es ihn zu hören gibt, oder bewertet und kommentiert ihn gerne bei Apple. Ich bin gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder darüber sprechen werden, was kommt wohl als nächstes auf Berlin zu. Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.